in 5 Tagen am Dienstag, am dann etwas späteren Nachmittag oder frühen Abend von 18.30 Uhr am Dienstag bis 20 Uhr übertragen wir hier on air auf rbb Kultur live eine Premiere, nämlich die des Buches mit dem Titel Let's Talk About Sex, Habibi. Das ist das neue Buch von Mohammed Amjahid, bekannt auch durch vieles, aber auch, weil er bei uns hier auf rbb Kultur regelmäßig zur Frage des Tages Stellung bezieht. Und dann wissen Sie, der Mann hat eine große Klappe, der Mann kann unheimlich schnell denken und der Mann provoziert auch gern. Das macht er auch mit diesem Buch Let's Talk About Sex, Habibi. Da denkt er nach über Liebe und Begehren von Casablanca bis Kairo, also Nordafrika. Mohammed Amjahid, herzlich willkommen im Studio bei RBB Kultur.
Hallo, danke für die Einladung.
Let's talk about Sex, Habibi. Lass uns mal über Sex reden, mein Freund. So übersetze ich das jetzt mal locker vom Hocker. Ist ein interessanter Titel, den ich eher ironisch deute, weil mein Freund, kann man ja auch auf Deutsch ironisch sagen, das kann man ganz platt meinen. Ist es ironisch gemeint? Wie ist dieser Titel gemeint?
Das Schöne an solchen Büchern ist, dass die Leserin und der Leser natürlich auch ein bisschen interpretieren kann. Ich habe das jetzt überhaupt gar nicht so ironisch gemeint, aber wenn es die Leute ein bisschen glücklich macht, wir können gerne über den Text befreundet sein, das ist kein Problem.
Wie übersetzen Sie, Habibi? Ich kenne es tatsächlich auch so als Hallo, Schätzchen. Auch so,
genau,
ne?
Schätzchen, Mausi, Liebster, Liebste. Also da ist tatsächlich so eine ganz große Bandbreite dabei. Und Habibi sagt man tatsächlich zu Partnerinnen oder zum Partner, aber auch einfach so auf der Straße.
Auch
in
zum
Neukölln.
Kumpel, ne?
Kumpel oder einfach so in der S-Bahn so, Habibi, wie geht's dir heute, Wetter gut oder so. Ist sehr, sehr flexibel.
Sie schreiben in diesem Buch relativ am Anfang, dass Sie die 2 Bücher davor schreiben mussten. Dieses Schreiben mochten, wolltest, weil es Ihnen ein Bedürfnis war. Wieso, warum, weshalb?
Also meine ersten beiden Bücher, dort betrachte ich ja die deutsche Gesellschaft. Die Weißen, die sogenannte Mehrheitsgesellschaft, die ja eine bestimmte Art und Weise auch in den vergangenen 500 Jahren aufgebaut hat, wie sie funktioniert, auch in angesichts von vielen Minderheiten. Das heißt, ich bin jeden Tag damit konfrontiert, als Reporter und Journalist sowieso. Und jetzt habe ich mir quasi den Spaß mir erarbeitet, auch mal den Blick umzudrehen. Und ich bin ja zu einem großen Teil auch in Marokko aufgewachsen und war als Auslandsreporter sehr viel zwischen Casablanca und Kairo unterwegs und wollte einfach die Lebensrealität der Menschen dort beschreiben und habe mir gedacht, wie kann man ein Maximum an Menschen motivieren, sich damit auseinanderzusetzen, und wir alle schauen doch gerne in die Schlafzimmer von egal wem. Und so kam die Geschichte überhaupt zustande in meinem Kopf. Und ich hatte auf jeden Fall sehr, sehr viel Spaß beim Schreiben.
Wieso wird offenbar in allen Kulturen dieser Welt so gerne über Sex geredet?
Es ist, glaube ich, was Menschliches. Es ist natürlich auch, also Sex, Sexualität, Körperlichkeit ist ein Stück weit ja so eine Intersektion, so eine Zusammensetzung von einfach einem menschlichen Bedürfnis und einer kulturellen Praxis. Also da gibt es so ganz viel, das zusammenkommt, und da spielt auch ein bisschen immer oder manchmal sehr viel das Voyeuristische mit. Also die Leute gucken ja auch gerne Pornografie zum Beispiel. Ich weiß nicht, was ich hier alles um 17.13 Uhr im Kulturradio so erzählen darf.
Alles, alles.
aber das natürlich ist ein menschliches Bedürfnis, sich über die Sexualität von anderen zu informieren und dadurch auch viel über den eigenen Körper und die eigene Sexualität, das eigene Begehren lernen. Und ich glaube, das ist auch Teil der Idee gewesen, dass wir von hier aus quasi, wenn wir uns mit der Lebensrealität, mit der Sexualität der Menschen in Nordafrika auseinandersetzen, in unserer unmittelbaren Nachbarschaft, dass wir sehr, sehr viel auch über uns selbst lernen.
Wir erfahren sehr viel auch über Sie, beispielsweise Kondomeinkäufe zusammen mit Ihrer Mama. Mhm. Ich habe dem Buch auch entnommen, dass es vielleicht ein Problem sein könnte, dass Ihre Mama dieses Buch liest. Hat sie es schon gelesen?
Ich habe ihr Teile vorgelesen und ich habe, bevor ich es geschrieben habe, sehr, sehr lange mit ihr darüber gesprochen. Und ich bin ja Journalist und sie ist, was ist noch krasser als ein Journalist, sondern die Mama des Journalisten. Und sie hat dann den ganzen Gossip, die ganzen Informationen aus der Nachbarschaft dann nochmal zusammengetragen. Und ich habe mich mit ihr im vergangenen Sommer 2021 dann 3 lange Tage zusammengesetzt. Und sie hat mir dann ihre Perspektive nochmal geschildert. Und gelesen hat sie es noch nicht in Gänze, aber bisher fand sie es irgendwie auch geil, wenn man das so sagen darf.
Jetzt kommen ja auch Menschen vor, beispielsweise eine Nachbarin ihrer Mama, mit auf die ihre Mama zunächst gar nicht gut zu sprechen war, weil es sich um eine Prostituierte handelte, die sich inzwischen selbstständig gemacht hat in einem anderen Gewerbe, inzwischen eine Freundin ihrer Mutter ist. Mit diesen Menschen, die Sie beschreiben, haben Sie da auch nochmal geredet, haben auch gesagt, ich schreibe über dich, darf ich über dich schreiben? Haben Sie auch manchmal gesagt, okay, ich akzeptiere es, nein, ich werde nicht über dich schreiben?
Also bei einigen Leuten habe ich dann gedacht, das ist zu heikel. Also es ist auch eine Sicherheitsfrage. Und das ist sowieso journalistisch immer die erste Frage, die man beantworten muss, wegen Quellenschutz, wegen quasi Sicherheit. Bei sehr, sehr vielen, wo ich zum Beispiel auch bei dieser Person überhaupt nochmal Kontakt aufnehmen konnte, habe ich das gesagt. Habe gesagt, okay, ich habe dieses Projekt, könntest du dir vorstellen? Dann waren die Leute mal begeistert, mal weniger begeistert. Mal haben sie mir auch komplett verboten zu schreiben, dann habe ich das auch gelassen. Bei einigen konnte ich gar nicht mehr mich melden, weil das so Geschichten aus meiner Pubertät zum Beispiel sind. Zu den Leuten habe ich gar keinen Kontakt. Und so habe ich immer versucht, so ein bisschen quasi die Balance zu halten. Und mir war es wichtig auch, ich habe einen Großteil des Buches in Casablanca geschrieben. Im 5. Stock saß ich dann dort in einer schönen Wohnung auf dem Balkon und habe mir die Leute unten im Zentrum von Casablanca angeguckt und habe mir immer gesagt, ich mache das auch für euch. Also die Stimme quasi dann überhaupt hörbar machen. Und deswegen, es ist eins meiner wichtigsten Prinzipien, quasi mit diesem Buch so auch nach Meknes, nach Casablanca, nach Kairo, nach Tunis zu gehen, um den Leuten darüber zu sprechen.
Meknes, eine wunderschöne Stadt, in der ich mal ein paar Tage verbringen durfte und mich völlig überfressen habe auf diesen Markt. Ich werde es nie vergessen, weil da so tolle Süßigkeiten waren. Und ich glaube, ich habe auch in Meknes zum ersten Mal in meinem Leben einen Schlangenbeschwörer gesehen. Ich habe eine Heidenangst vor Schlangen, aber ich fand es ein sehr faszinierendes...
Ich mag Schlangen auch nicht.
Aber ich fand es ein faszinierendes Erlebnis, das schon zu beobachten. Faszinierend an Ihrem Buch ist beim Lesen natürlich auch so ein... Wie soll ich es nennen? Ein Changieren ihrer Sprache. Manchmal ist es sehr komisch, manchmal muss man schmunzeln. Und manchmal wird es einem auch ja ganz bang ums Herz. Und ich möchte ein ganz kleines Stück vorlesen, was eher zu Letzterem gehört. Da beschreiben Sie das Leben zunächst einer jungen Frau. Sie nennen sie Sonja. Ich gehe davon aus, dass der Name erfunden ist, auch um die Person zu schützen, die als Dienstmädchen in einem Haushalt gehalten wird und die dort natürlich, ich sage jetzt fast natürlich, sexuell missbraucht wurde. Ich zitiere, der Täter, erzählte Sonja, als sie sich wieder etwas beruhigt hatte, habe ihr jedes Mal nachts zugeflüstert, ich liebe dich. Dann habe er sie benutzt. Wie oft das passiert war, sie wusste es nicht. Es sei schon seit immer Teil ihres Lebens gewesen, dem Sohn ihrer Meisterin zu dienen. Vielleicht war dies der Augenblick meiner Radikalisierung. Der Anblick von Sonjas Verzweiflung gab mir die Einsicht, Männer sind skrupellose Wesen und man muss etwas gegen sie und ihre Herrschaft über diese Welt unternehmen. Aber dann war da ja auch noch die Meisterin, die Sonja entmenschlichte, missbrauchte und missbrauchen ließ. Es sind solche Geschichten, die einen zum antikapitalistischen Queer-Feministen werden lassen. Ende des Zitates aus dem Buch Let's Talk About Sex, Habibi, von Mohamed Amjahid. Er ist zu Gast bei mir hier bei RBB Kultur. Mohamed Amjahid, ja, war das tatsächlich so, diese Begegnung mit dieser schwangeren, missbrauchten Frau, ein Moment der Initialzündung für Sie?
Auf jeden Fall war das so ein, wie soll ich sagen, ein Erlebnis für mich, wo ich zum ersten Mal gemerkt habe, irgendwas stimmt nicht mit der Art und Weise, wie unsere Welt funktioniert. Das Patriarchat ist leider ein universelles Phänomen. Wir finden das hier in Deutschland wie auch da in Marokko. Und ich habe versucht, tatsächlich nochmal zu recherchieren, wo diese Person jetzt ist.
Verzögerungen haben wir momentan in Brandenburg.
Erinnere mich mit Schaudern und habe mit meiner Mutter, mit meiner Tante genau über diesen Fall gesprochen, wie in diesem Fall nicht nur sexualisierte Gewalt ausgeübt worden ist gegenüber einer sehr verletzbaren Person, sondern es ist ja auch eine schwarze junge Frau gewesen, die im Besitz von so einer aristokratischen Familie einfach war. Und das war in den 90er Jahren, in den 2000ern und gibt es ja heute noch. Und darauf nochmal hinzuweisen, dass es diese Machtgefälle gibt, dass es diese Räume gibt, wo Gewalt ausgeübt wird gegen Frauen, gegen queere Menschen, gegen Minderheiten, gegen schwarze Frauen in diesem Fall. Das ist mir auch ein super wichtiges Anliegen einfach auch im Buch gewesen. Und es freut mich, dass Sie sagen, es changiert zwischen politischen Humor und diesen ganz ernsten Passagen, weil wir müssen auch zusammenkommen einfach und nochmal über den Schutz dieser Menschen sprechen.
Wie nah geht Ihnen die Situation im Moment im Iran, wo ja gerade viele Frauen unter Bedrohung ihres Lebens auf die Straße gehen?
Ich kenne mich im Iran weniger gut aus, war da einmal und habe dort so viele, so starke AktivistInnen getroffen damals. Hatte ich so eine Recherche, da ging es um die Verbrechen des iranischen Regimes in Syrien, was ja auch nochmal eine ganz komplizierte Geschichte ist. Und diese Bilder, die uns heute aus dem Iran erreichen, wo wieder über den Körper der Frau eigentlich geurteilt wird von einem verbrecherischen Regime, das zeigt uns nochmal, dass wir zuhören müssen eigentlich. Aktivistinnen, Feministinnen, und zwar Feministinnen vor Ort, nicht von Köln oder Berlin aus, sondern die Leute, die Frauen, die Queers, die vor Ort dort gegen diese Unterdrückung kämpfen, die wissen genau, was sie brauchen, die wissen genau, was sie tun, die brauchen unsere Unterstützung, die brauchen unsere Aufmerksamkeit, und das habe ich genau für diese Region jetzt in Nordafrika versucht, eben aufzudröseln. Und deswegen ist es wichtig, in diesen Tagen auch nochmal solidarisch in den Iran zu schauen.
Aber Sie dröseln natürlich auch ganz viel für mich auf, hier in Deutschland, für uns deutsche Leserinnen und Leser. Stichwort Köln, Stichwort Silvesternacht, ein Thema, das Sie sehr aufregt, weil da das Verhalten von vielleicht einem Dutzend oder vielleicht ein paar mehr Idioten, sage ich jetzt mal sehr bewusst, die es in jeder Kultur gibt, ja, dann verallgemeinert wurde. Und Ihr deutlicher Appell in diesem Buch ist, Leute, hört auf zu verallgemeinern, sondern schaut auf die Details, schaut auf die einzelne Person, den einzelnen Mann, die einzelne Frau. Richtig interpretiert?
Und auf die Strukturen, warum Täter zu Tätern werden. Und ich habe damals zusammen mit einem größeren Team 6 Monate nach der sogenannten Silvesternacht in Köln recherchiert und 6 Monate später eine Dokumentation veröffentlicht, was überhaupt passiert war. Habe aber dann gemerkt, sehr vielen Menschen in diesem Land ist es super egal gewesen, was passiert war im Einzelnen. Für die war das einfach nur eine Möglichkeit, alle in eine Schublade zu packen und zu sagen, der nordafrikanische Mann ist so oder so. Und das bildet einfach die Realität nicht ab. Und deswegen war das auch so ein Moment damals, wo ich gedacht habe, eigentlich möchte ich genau so ein Buch schreiben. Let's Talk About Sex, Habibi, könnte ein Beitrag sein. Ich sag ja auch so geile Völkerverständigung, um zu zeigen, dass es eigentlich diese feministischen, emanzipatorischen Kämpfe in Marokko, in Tunesien, in Algerien, in Ägypten gibt. Und es braucht dafür keine Emma und keine Ali Schwarzer, sage ich jetzt mal, um den Leuten das zu erklären. Im Gegenteil, aus einer vulnerablen Position versuchen sich diese Menschen nochmal herauszuarbeiten aus diesem Regime, aus dem Patriarchat, und diesen Leuten zuzuhören. Das war auf jeden Fall der Kern, glaube ich, meines Texts. Zumindest habe ich versucht, das so aufzuschreiben.
Mohammed Amjahid, nochmal der Buchtitel, Let's Talk About Sex. Habibi, ich habe es schon vorhin gesagt, um nochmal auf das Leichtere zu sprechen zu kommen, bitte. Wie schön es ist, wie viel Spaß es macht zu lesen, wie Sie mit Ihrer Mama ein Kondom gekauft haben, beziehungsweise Ihre Mama für Sie die Kondome gekauft hat. Und sie hat dann auch gleich, praktisch wie Frauen sind, die große Packung genommen.
Genau. Und mir Cliffhanger, was danach passiert ist. An dieser Stelle.
Okay, gut, ich wollte jetzt noch was sagen, aber gut. Nee,
nein, erzählen Sie. Ich will Sie gar nicht.
Was ich erzählen wollte, ist, was mir aufgefallen ist, Sie beschreiben mehrfach Kondomkäufe, dass dort in Nordafrika dann sofort immer Gleitgel dazu mit angeboten wird. Das ist bei uns nicht so, oder ich habe es noch nie so erlebt. Kondome kaufe ich ja auch, aber da ist mir noch nie Gleitgel dazu angeboten worden.
Ich hoffe, Sie benutzen Gleitgel, weil es ist eigentlich immer ganz gut, wenn man die Gebrauchsanweisung. Ja, es ist, so interpretiere ich das auch im Buch. Manchmal kaufe ich das ja in Apotheken, und es kann sein, dass die Apotheker und Apothekerinnen ja dann auch irgendwie extra noch Geld bekommen, wenn sie Sachen verkaufen. So erkläre ich mir das. Und das zeigt auch nochmal diese Dekonstruktion von diesem Bild, weil es gibt entweder die Meinung, die in Nordafrika haben überhaupt gar keinen Sex, oder es gibt die Meinung, die in Nordafrika denken nur an Sex. Und irgendwie ist es in der Mitte ja natürlich dann immer die Wahrheit, die man dann findet. Und da versuche ich in diesen ganz konkreten Szenen, wie zum Beispiel beim Kondomkauf, bei einigen Salafisten-Apotheker, ist auch sehr, sehr lustig, manchmal schüttle ich den Kopf über mich selbst, zu zeigen, wie eben die sexy Realität der Menschen dort vor Ort ist.
Grüßen Sie Ihre Mama ganz herzlich von mir.
Mache ich auf jeden Fall.
Wir, RBB Kultur, übertragen die Buchpremiere live auf RBB Kultur hier bei uns im Radio am Dienstag. Das ist der 27. September von 18.30 Uhr bis 20 Uhr. Sie können auch direkt dabei sein am Dienstag im Oyun Kulturzentrum in Berlin-Neukölln. Der Eintritt kostet 10, ermäßigt 8 Euro.